Ich glaube, es ist seit vielen Jahren, wenn nicht überhaupt das erste Mal in meiner Dienstzeit, dass ich am ersten Sonntag im neuen Jahr nicht über die Neujahreslosung predigen werde. Ich hatte das eigentlich vor, aber ich sehe mich etwas anders geführt. Als ich am Neujahrsmorgen wieder das neue Losungsbuch aufschlug, wie viele sicher von uns, da ist mir ein Wort über den Weg gelaufen, das mir doch einiges zu sagen hatte. Und dann habe ich mir grünes Licht erbeten, das heute weiter sagen zu dürfen. Ich glaube, ich habe es auch gekriegt. Ihr könnt es ja dann beurteilen. Es ist der sogenannte Lehrtext, das ist das neutestamentliche Wort in der Losung zum 1. Januar. Das Wort des Christus innewohne unter euch reichlich, so dass ihr in aller Weisheit einander lehrt und ermahnt, mit Psalmen und Lobgesängen und Liedern, die der Heilige Geist euch schenkt. Singt Gott in Gnade in euren Herzen. Ihr habt gemerkt, das war so die Bonetsche Übersetzung mit einigen Akzentuierungen, aber wir werden ja darauf zu sprechen kommen. Aber lasst mich doch zuerst mal mit einer kleinen Geschichte beginnen, die wie so viele meiner Geschichten fast wahr ist. In der Notrufzentrale einer kleinen Stadt arbeitete seit kurzem ein junger Mann. Man hatte ihn nicht ohne Bedenken eingestellt, denn er hatte einen Sprachfehler und er machte sich bei ihm, wie das häufig so ist, dann bemerkbar, wenn er aufgeregt war. Da kriegt er nämlich kein Wort raus. Und schließlich hat aber sein Chef für ihn einen Vorschlag und hat gesagt, das kannst du ganz einfach machen. Wenn du da nicht mehr kannst, dann sing einfach, dann geht das. Das funktioniert übrigens meistens. Er soll dann einfach singen, was er zu sagen hat, dann kommt ja die Botschaft rüber. Ja, und eines Tages geht dann bei ihm der Notruf ein, dass die Schule brennt. Und er muss das an die Feuerwehr weitergeben und da kommt kein Wort raus. Und da erinnert er sich an den Tipp seines Chefs und denkt, das Schulhaus brennt, das Schulhaus brennt. Kommt die Antwort, fidirallala, fidirallala. Ja, er merkt, Inhalt und Form einer Botschaft sind nicht so ohne weiteres zu trennen. Wenn man das so singt, dann denkt man, das kann ja gar nicht wirklich so sein. Da macht sich jemand einen Spaß, vielleicht ein Schüler, der sich das so gerne wünschen würde, dass die Ferien etwas verlängert werden oder so etwas. Es kommt also nicht nur auf das Was an, sondern auf die Verpackung, die Form, das Wie. Das gilt auch, wenn es um die gute Botschaft geht. Darum soll es heute Morgen gehen. Ich möchte uns drei herausfordernde Sätze weitergeben. Sätze, über die man auch diskutieren kann. Ich behaupte nicht, dass sie hundertprozentig wasserdicht sind. Das können wir ja dann beurteilen. Ich sehe Sätze, die mich auch selbst herausfordern. Nicht solche, wo ich sage, ja, ja, das stimmt schon, sondern wo ich sage, da ist schon ein Widerhaken dabei. Und der zwingt einen, näher nachzudenken. Der erste Satz, was man von Jesus nicht singen kann, das soll man auch nicht sagen. Was man von Jesus nicht singen kann, das soll man auch nicht sagen. Das Wort des Christus, so lesen wir hier, soll in einer Weise unter uns wohnen, dass wir einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern ermahnen. Das heißt, die Lobgesänge, die Psalmen und so weiter, soll sozusagen die Form, die Verpackung sein, die dem Wort des Christus angemessen ist. Das Wort des Christus sollen wir singend weitergeben. Und wenn wir von ihm reden, dann soll das so etwas von einem Lobgesang an sich haben. Ach, wenn das mal so wäre. Wie oft haben wir es schon erlebt, dass man sich gegenseitig die Bibel um die Ohren schlägt, darüber zankt. Und dann wundert, dass Menschen sagen, es spricht mich nicht besonders an. Das Wort des Christus soll die Gestalt, die Form des Lobgesangs haben. Wenn wir singen, dann ist das ja immer eine Botschaft für sich. Auch wenn man den Text gar nicht verstehen würde, würde man wahrscheinlich die Botschaft rausbekommen. Ich nehme mal an, wenn ein Chinese nach Deutschland kommt und er kommt am Stadion vorbei in einem jener seltenen Augenblicke, in denen Kickers wirklich einen großen Sieg wieder hat, und er hört, wie da die Menge singt, so ein Tag so wunderbar wie heute. Dann wird er ja die Worte nicht verstehen, aber ich wette mit euch, der weiß, die gewinnen gerade. Glaubt ihr das auch? Das ist gar keine Frage. Das steckt sozusagen drin. Das merkt man von ganz alleine. Wenn wir singen, ist das eine Botschaft für sich, und ich meine hier nicht das verordnete Singen. Also es ist gut, wenn wir in Chören singen und in der Gemeinde singen. Aber es gibt ein verordnetes Singen, da sagt jemand 394 und dann singen wir das halt. Das meine ich jetzt nicht, so wertvoll das sein mag. Sondern das Singen, das aus uns herauskommt, weil es uns gut geht. Das können wir doch alle, oder? Es sollte jedenfalls normal sein, dass wir ab und zu, da geht es mir gut, da würde ich am liebsten singen. Ob man sich das dann traut, ist ja noch eine zweite Frage. Ich muss mal gucken, dass ich meine Blätter richtig habe, ja. So ist auch die Art und Weise, wie wir von Jesus sprechen, eine Botschaft für sich. Ja, die aussagt, die vielleicht mehr aussagt als die korrekten Worte. Da jemand noch so sehr korrekt erzählt von den Heilstaten Gottes und da kommt nichts rüber, dann stimmt ja irgendwann es nicht. Das wäre wie wenn jemand bei Kicker sagen würde, wir gewinnen heute wieder. Wenn wir sagen, Moment, das eine passt ja nicht zu dem anderen. Man müsste sagen, das kann ja wohl mit dem Sieg nicht so groß sein, wenn du andauernd am Heulen bist. Christus heißt ja zu Wortdeutsch der Gesalbte. Ja? Selbe Wort wie Messias. Das Besondere am Salböl war nicht, dass man kosmetisch sozusagen ein bisschen schöner wurde, vielleicht auch, oder dass man dann so glänzte, sondern im biblischen Salbung spielt der Duft eine besondere Rolle. Das ist Salböl von Israel. Wer will mal riechen? Mal gucken. Ulla, riecht das gut? Mit dem Duft des Evangeliums ist es so ähnlich, damit nichts gegen Ulla oder sowas. Aber manchen, was dem einen ein Duft ist, sagt der Apostel Paulus, sticht dem anderen in die Nase. Das wissen wir ja auch, wenn wir Zeugnis geben von Jesus. Die einen sind begeistert, die anderen, denen geht es auf die Nerven. Also, aber ich finde, nun ist ja das Salböl des Messias war ja noch anders. Wir wissen ja zum Beispiel von den Priestern, da wird es in der Bibel sogar beschrieben, dass das eine ganz spezielle Mischung war, mit der dieses, was da alles reinkam, ganz kostbare Stoffe. Und diese Mischung durfte nur für dieses Salböl verwendet werden. War sozusagen bei Todesstrafe verbunden, das für irgendeinen anderen Zweck zu gebrauchen. Das heißt, wenn jemand gesalbt wurde, dann strömte das ein Duft aus. Und als der Herr unser Herr in Bethanien gesalbt wurde, das wisst ihr, da heißt es, das ganze Haus wurde voll von diesem Duft. Ja? Erinnert euch. So. Etwas von dem soll sich wiederholen, wo das Wort des Christus gesagt wird, da soll auch der Duft des Christus dabei sein. Ich besitze viele theologische Bücher, die meisten von ihnen sind auch theologisch mehr oder weniger korrekt. Und das ist gut und richtig so. Manche lesen sich genauso spannend wie das Telefonbuch. Solide Lehre ist notwendig. Aber wisst ihr was, die Bücher liebe ich, die den Duft des Christus ausstrahlen. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Pfingstler sagen, die Salbung, was immer das ist. Ja? Man merkt, da kommt was rüber. Ja? Es ist auch nicht nur, dass es einem emotional das Herz anrührt, sondern man spürt etwas vom Duft des Christus. Würde sagen, vom Charme der Gnade. Vom Charme der Gnade? Okay, gut. Wenn wir ganz korrekt von Gott, von Jesus, von den Heilstaten handeln, dann ist das Ergebnis oft so eine Art von stimmiger Glaubensmathematik. Und man sagt, ja, das stimmt ja alles logisch ganz korrekt. Aber das war's auch. Wie so eine Rechnung, wo man sagt, das stimmt, aber die reißt einen nicht vom Hocker. Manchmal kann ich Menschen verstehen, die sich von Gemeinden, von Kirchen, auch vom Zeugnis von Christen abwenden, weil sie den Duft des Gesalbten nicht riechen. Sie riechen vielleicht den Schweiß der Arbeiter im Weinberg des Herrn. Muss sein Schweiß, aber so anziehend ist Schweiß meistens nicht, oder? Oder manchmal riechen sie das künstliche, das Parfüm einer künstlichen Theologie. Naja, es riecht auch was, aber es hat nicht diesen Charme des Gesalbten. Vielleicht ist es keine schlechte Idee, alles, was wir weiter sagen wollen von Jesus, daraufhin zu prüfen, ob wir es auch singen könnten. Ich meine, wahrscheinlich sind wir nicht begabt genug, das trifft zumindest für mich zu, das dann auch immer die Praxis umzuwechseln. Aber kann man das singen? Hat das was? Ist das schön? Drückt es seinen Glanz aus? Oder ist es nur korrekt? Deswegen die Behauptung mal, was wir nicht von Jesus singen können, da sollten wir uns sehr genau überlegen, ob wir das sagen wollen. Und vielleicht ist es auch keine schlechte Idee, dass wir immer wieder von ihm und für ihn singen. Und zwar nicht im Gottesdienst, nicht im Chor und nicht im Hauskreis, sondern wenn du und ich ganz alleine zu Hause sind und uns außer dem Herrn niemand zuhört. Und wir sagen, Herr, jetzt singe ich ein Lied für dich, ein Liebeslied für dich. Und das ist ihm so kostbar, wie wenn ein Kind seiner Oma oder seiner Mama das erste gemalte Bild bringt und sagt, guck mal, das ist für dich. Mit einer Erklärung, was das sein soll, was niemand erkennt. Aber die Mutter wird dieses Blatt mehr aufheben als alle Picassos dieser Welt. Merkt ihr? Und ich glaube, wenn wir diese Zeit mit dem Herrn haben, Schwestern und Brüder, dann ist das vielleicht die beste Chance, dass das sich doch über die Zeit auch in unserer Art, wie wir vom Herrn sprechen, zu anderen überträgt. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung. Was man von Christus nicht singen kann, das soll man auch nicht sagen. Der Apostel wendet das nun auch auf ein ganz spezielles Reden an, nämlich das Reden, mit dem wir etwas einander zu sagen haben. Und zwar etwas, was dem anderen nicht schmeckt, aber von dem wir glauben, dass es notwendig ist. Man nennt das Ermahnen, habt ihr schon gehört, ne? Was mich an dem Neujahrsmorgen, als ich dieses Wort anschaute, so am meisten fasziniert hat, war, dass es heißt, der Apostel Paulus fordert seine Mitchristen auf, sich gegenseitig mit Lobliedern zu ermahnen. Vielleicht musst du dir schon mal jemand ermahnen. Vielleicht auch im Auftrag der Gemeindeleitung oder so. Ich glaube nicht, dass das dann wie ein Loblied geklungen hat, meistens jedenfalls. Sondern vielleicht um den heißen Brei lang geredet oder heute, ich muss dir mal was sagen, ganz in Liebe, wie du weißt, aber zieh dich jetzt warm an. Wie müsste das klingen, wenn wir einander in Lobliedern ermahnen? Das heißt, dass es zum Ermahnen gehört, dass wir Gott loben darüber. Und dass daraus sozusagen sich dann auch die Ermahnung ergibt. Das muss etwas sehr Seltenes sein, denn das ist so schwer vorzustellen. Aber der Apostel Paulus sagt, wir sollen uns gegenseitig mit Lobliedern ermahnen. Indem wir Gott groß machen, indem wir von seiner Liebe singen und von dem, was soll das einander Ermahnung sein? Auch von seinem Eifer und von seiner Treue und allem, was wir sagen könnten. Das heißt, nicht sage, indem ich sage, du, das musst du machen, sondern so ist Gott. Schau ihn doch mal an und lass dein Herz davon berührt werden. Es klingt ja wie ein Widerspruch, das verstehe ich. Und man würde den Apostel Paulus fragen, lieber Paul, wie meinst du das denn und wie sollen wir das denn machen? Ich kann ihn ja nur nicht fragen. Aber ich stelle mir mal vor, was er uns raten könnte. Und ich habe mir zwei Dinge aufgeschrieben. Bevor du jemanden ermahnst, sing erst mal ein Loblied über die Liebe Gottes zu ihm und über alles, was Gott schon in seinem Leben getan hat. Ist das eine Idee? Bevor wir jemanden etwas sagen, was ihm sing ein Loblied über ihn. Lobe den Herrn, der künstlich und feinbichtig bereitet und denk an diesen Menschen und die Geschichte Gottes mit ihm, der sichtbar dein Leben gesegnet. Und dann geht vielleicht auch kriegen wir eine ganz neue Sicht des Menschen und sehen ja, was Gott mit diesem Menschen vorhat. Nicht, wo ich ihn gerne hinkriegen will oder wo ich meine, dass Gott ihn auch hinkriegen will, sondern wo ich zunächst einmal sehe, was für gute Gedanken dieser Gott über ihn hat, der seinen Sohn für ihn gegeben hat. Und das Zweite, und wenn du mit ihm sprichst, lob doch immer wieder für das, was Gott an ihm tut. Vielleicht mal sagen, ja, der müsste doch auch, denn der müsste natürlich vieles, wie ich auch so vieles müsste. Aber wir können sagen, Herr, wie gut, dass du jetzt Gelegenheit gibst, dass dieser Mensch mir zuhören will. Und danke, dass du Ja gesagt hast von Ewigkeit. Und schenk ihm doch, dass etwas von dem, was du so mit ihm vorhast, rüberkommt. Und dass er ermutigt wird, weil er sieht, was für gute Gedanken du mit ihm hast. Ich komme zu meinem zweiten Hauptsatz. Es kommt auch auf das Wie an, wenn das Evangelium bleiben soll. Also wenn die gute Nachricht die gute Nachricht bleiben soll, dann kommt es auch auf das Wie an. Das soll man nun nicht so missverstehen, dass das Evangelium immer schön nett weiterzugeben ist. Im Gegenteil, wo das Evangelium süßlich weitergegeben wird, süßlich, dass das in der Regel nicht der Duft des Christus, sondern der Verwesungsgeruch unseres eigenen Fleisches. Ja, der riecht auch ganz schön süßlich. Ja, gut. Zum Evangelium gehört auch, dass es ein Gericht und dass es Hölle gibt, und einen Heiligen Geist, der einmal über allem, einen Heiligen Gott, der über einmal alles zu Gericht setzen wird. Aber wenn wir das wirklich glauben, Schwestern und Brüder, dann kann ich ja alles, was ich sage, nur mit Angst und Schrecken sagen. Weil ich doch weiß, da werden ja meine Motive als erstes Mal aufgedeckt. Und dann kann ich darüber nicht so cool reden, als ob da so ein Gericht stattfindet, mit dem ich ja gar nichts zu tun habe. Aber etwas, das einmal über mein Leben geregen wird und wo ich dankbar sein kann für jede Kritik hier auf Erden, weil die Kritik, die ich hier auf Erden kriege, die kriege ich schon nicht im Himmel. Amen? Ja, denkt mal daran. Da, wo wir uns jetzt schon dem stellen, muss es nicht im Licht Gottes geschehen. Also kann es nur gut sein. Man kann also davon auch von Christus nicht plaudern oder Witze machen wie etwas Belangloses, sondern man kann immer nur in der Furcht Gottes darüber reden. Aber das ist kein Krampf. Vor vielen Jahren war ich mal in Hannover zu einem Seminar für Rundfunkandachten und Gottesdiensten, das NDR. Und wir haben dann auch darüber geredet, so über Inhalte. Und dann sagte der Referent: Also, Sie können ja hier bei uns alles sagen. Wir machen da keinerlei. Sie können alles, was Sie schreiben, können Sie sagen. Aber wir machen dann nur unsere Veränderung, wie Sie es sagen. Und da habe ich natürlich mein bestimmtes Misstrauen gehabt. Es soll also so gesagt werden, dass niemand auf die Füße getreten wird. Und es am Ende auch niemanden kratzt. Aber wisst ihr, dieser Christus mit seinem Duft, es ist derselbe, der auch in den Tempel geht und wirft die Tische um. Das ist derselbe, der voller Zorn ist, als hartherzige Menschen in einem Gottesdienst sagen: Wieso heilst du diesen Mann hier? Das heißt, es ist nicht so ein laues Lüftchen. Es ist schwierig, das Evangelium weiterzugeben, dass es das Evangelium bleibt, wenn das rüberkommt als Botschaft: Gott ist nett. Ich kann euch sagen, etwas ist er ganz bestimmt nicht. Gott ist nicht nett. Und das ist was, was natürlich die Menschen so gerne hätten, einen netten Gott, aber den gibt's so nicht. Wie soll denn dann das Wort des Christus weitergegeben werden? Drei Stichworte gibt der Apostel Paulus. Das erste ist vielfältig. Reichlich, heißt es hier, soll das Wort des Christus in euch wohnen. Das reichlich heißt nicht, dass wir jemanden zutexten. Je mehr Worte, umso schwieriger kann das ja werden. Reichlich, das verstehe ich so, dass der Reichtum der Schatzkammer Gottes aufgeht. Und was diesen Reichtum aufnimmt, sind auch die unterschiedlichen Formen, in denen die Botschaft weitergegeben wird, die aber alle etwas von Christus ausströmen. Manchmal ohne Worte. Ich sag mal drei Beispiele, die etwas vom Reichtum des Christus ausströmen. Ich sage sie kurz. Das eine ist dieses Bild, das ich schon manchmal uns gezeigt habe, von Iwanow, die Erscheinung des Christus. Ihr erinnert euch dieses Bild in Russland, ich glaube 7 oder 8 Meter breit und 5 Meter hoch, wo der Iwanow 30 Jahre seines Lebens dran gearbeitet hat. Wenn ihr das wisst, dass der 30 Jahre lang darüber gearbeitet hat, da braucht ihr sonst nichts von diesem Mann wissen. Und wisst doch, was für eine Beziehung der zum Herrn haben musste. Oder? Das ist eine Botschaft für sich, die einfach darin besteht, dass er dieses Bild gemalt hat. Gar nicht in einem gegebenen Zeugnis. Ich habe nicht gelesen, dass er irgendwo ein Zeugnis hat. Das ist jedenfalls nicht irgendwo im Internet erschienen. Oder ein anderes Beispiel. in Bründlos, in der Nähe von Oelsnitz, unserer Partnergemeinde, ist ja dieser wunderbare Weihnachtsberg. Sein Wohnzimmer, ein Berg, wo also dann die Weihnachtsgeschichte abspielt, und ein ganz findiger Mechaniker, ich schaue mal so Mechanikers an, hat 30 Jahre seines Lebens daran gearbeitet, um mit Anfang des 20. Jahrhunderts, um ein Werk zu bauen, wo die ganze Weihnachtsgeschichte abläuft. Es wird also aufgezogen, das Ding, und dann laufen die Figuren da durch, wie die Weihnachtsgeschichte. Und sie machen sogar Musik, und es war ja zu einer Zeit, als es noch kein Tonband gab. Er hat also zum Beispiel dann Mundharmonika-Blättchen oder Flöten, die dann unterschiedlich angesteuert werden über so eine Walze, damit eine Melodie rauskommt. Das ist ein Ding, das ist, würde ich sagen, sicherlich 3 Meter breit, 2,5 Meter mindestens oder noch höher, und ein einziges Gewirr von Rädern. Ich glaube, das kann heute kein Mensch mehr reparieren. Aber der Bruder Rossner, der damals ja der Gemeindeälteste von Oelsnitz war, der hat gesagt, wenn ich mit meinen Kollegen, damals noch in der SED-Zeit, da bin ich da hingegangen und habe ihnen diesen Weihnachtsberg gezeigt. Und da braucht er nichts sagen von wegen, dass Jesus auch für die Arbeiter und die Werktätigen da war. Dieses Uhrwerk mit 30 Jahren Liebe reingebaut war ein Zeugnis. Einer malt, der andere macht das. Ein Bruder, habe ich das heute Morgen schon gesagt, noch ein anderes, Steve McPeak, früher mal Leiter von Jugend mit einer Mission in Deutschland, kam eines Tages zu seinen Mitarbeitern in Hamburg mit einem Irokesenschnitt und lilagrün in der Mitte so durch. Er sagte, ich habe Freunde gefunden unter den Punks und ich will ihre Herzen gewinnen. Das war sein Duft des Christus. Merken wir, das kann so unterschiedlich aussehen, aber in allem merken wir über dem Äußeren, dass da etwas ganz Spezielles ist. Ach, wie wäre das doch schön, wenn das doch immer mal sein könnte, dass von allem, was wir tun, dieser Mehrwert dabei wäre, der Duft des Christus. Und dann zur rechten Zeit, sagt der Apostel Paulus, da dürfen wir schon fragen. In Sprüche 27, Vers 14 heißt es, wenn einer seinem Nächsten am Morgen früh mit lauter Stimme segnet, wird ihm das als ein Fluch angerechnet. Das können wir. Wo wir auch sagen können, in Weisheit, da geht's jemand nicht gut. Und das Letzte, was er jetzt braucht, ist so eine überschäumende Fröhlichkeit oder sowas. Das ist nicht gut. Christus, das heißt auch Weisheit, dass wir auf einen Menschen und seine Situation eingehen und wissen, dieser Mensch wird mehr erfreut, wenn ich vielleicht neben ihm sitze oder sogar mit ihm weine, als wenn ich ihm sage, du musst doch jetzt auch glauben und ich mache dir auch Mut und stoße ihm mal in die Rippen oder so. Wir dürfen um Weisheit bitten. Und das Letzte, mit dem Charme des Gesalbten. Singt Gott in Gnade in eurem Herzen, heißt es hier. Singt Gott in Gnade in eurem Herzen. Gnade bedeutet ja, es heißt ja auf Griechisch Charis, davon kommt Charisma, aber Charis bedeutet auch Anmut, Schönheit, Charme. Merken wir es? Da ist was Leichtes, nicht singt Gott verbissen und mit Schweiß, sondern singt Gott mit Gnade. Da ist etwas Leichtes dabei. Wenn wir das Wort des Christus weitergeben, sollten wir es möglichst mit dem Charme des Christus tun. Es bedeutet nicht, dass wir immer lächeln, aber Schwestern und Brüder, die Zitrone sollten wir schon aus dem Mund nehmen. Oder? Ich möchte zu einem Dritten kommen. Mit Christus im Herzen haben wir immer etwas zu singen. Mit Christus im Herzen haben wir immer etwas zu singen. Die Frage, die uns vielleicht schon am Anfang beschlichen hat, ist, du setzt voraus, dass einem immer zum Singen ist. Wir könnten auch hier nochmal den Apostel Paulus fragen, wie ist ihr denn? Ist ihr im Moment zum Singen? Und sagt er, na, das kommt drauf an, was ich angucke. Wenn ich mich rumgucke, dann sehe ich die Mauern meines Gefängnisses. War da gerade im Gefängnis mal wieder. Wenn ich nach vorne gucke in Gedanken, dann sehe ich eine Gerichtsverhandlung und das sieht ganz schön spannend aus für mich. Aber mit Christus im Herzen, mit dem Gesalbten im Herzen, gibt es auch jetzt etwas für mich zum Singen. Und vielleicht würde ich sagen, so ähnlich wie das damals in Philippi war, im Gefängnis, als ich mit Silas war. Den Kolossern schreibt er, das Wort des Christus innewohne in eurem Herzen reichlich. Das habe ich mal ein bisschen stark übersetzt, aber das ist ganz wörtlich. Das ist nämlich doppelt gemoppelt. Es innewohne in euren Herzen. Das heißt, es ist nicht nur unter euch, dass ihr miteinander singt, sondern es ist zunächst mal, es wohnt zunächst mal hier im Herzen drin und dann wohnt es auch draußen sozusagen, wird äußerlich zwischen uns. Das Wort des Christus soll so reichlich in uns wohnen. Die Quelle des Singens ist also dann nicht unsere gute Laune, auch nicht die wie immer gearteten Umstände. Die Quelle ist das Wort des Christus, das uns innewohnt. Und wenn es das nicht tut, dann wird das äußerliche Singen verstummen oder eben Routine und Form werden oder Dienst, wie wir es so schön sagen können. Nur noch Dienst. Es kann nur reichlich aus uns herauskommen, wenn es auch da reichlich wohnen darf. Wie kann das sein? Ich glaube, es ist einfach, dass wir uns Zeit nehmen, uns mit diesem Wort des Christus zu beschäftigen, und zwar, ich hätte beinahe gesagt, singenderweise. Vielleicht einen Psalm eine Woche lang immer wieder neu beten. Richtig beten, einen Psalm. Einschließlich der sogenannten Rachepsalmen. Scheut euch nicht. Oder Worte, die Worte Gottes sind, singen. Die Psalmen von Matthias Jorissen, die in den roten Liederbüchern stehen. Oder die vielen Chorusse, die ja meistens Bibelworte sind. Und die deswegen auch so schlicht zu singen sind, hoffentlich, damit wir sie singen können und sie sich uns ins Herz hinein singen. Aber die Bandbreite ist groß. Wer lieber eine Bach-Motette meditiert, wunderbar. Und da, wo wir nicht laut singen können, da können wir es in unserem Herzen tun. Das klappt übrigens mit dem Herzen natürlich nur, ich kann nur im Herzen singen, wenn ich es auch immer wieder laut tue. Sonst geht das nämlich nicht, das wissen wir. Nur ein Lied, das ich auch so singen kann, kann ich sozusagen unhörbar in meinen Gedanken singen. Nicht immer können wir laut singen. Das weiß auch der Apostel Paulus. Ein Grund kann sein, dass man erkältet ist. Ein anderer, dass es andere gerade stören würde. Ein dritter vielleicht, dass gerade jemand mit uns zankt. Trotzdem können wir in unserem Herzen singen. Wenn wir erkältet sind, wenn wir arbeiten und wenn jemand mit uns zankt. Sollten wir aufpassen, dass wir da nicht zu fröhlich blicken, sonst ärgert er sich noch mehr. Aber wir können doch Gott loben, während die Welt über uns zusammenschlägt und alle Leute alles Mögliche und sagen, Herr, ich lobe dich, segne diesen Menschen. Danke, dass du ihn auch liebst. Sing dem Herrn in deinem Herzen. Das gibt eine Freude, die ist manchmal unvernünftig, würde die Welt sagen. Die Bibel sagt, sie ist übervernünftig. Sie geht über unsere Vernunft hinaus.